Es ist irgendwie die irgendetwas über 20. Podcast-Folge und du bist ja zum dritten Mal dabei, Benni.
Das tut mir leid, das ist wirklich nicht meine Absicht.
Ist kein Problem. Läuft deine Aufnahme schon?
Ja, schon lange.
Super.
Soll ich nochmal neu fangen?
Nein, ist gut. Ist tipptopp so. Ja, wenn du Bock hast zum Tagen, dann würden wir sonst anfangen.
Ja, voll, das ist mega easy.
Super. Ja. Also.
Jemand, der zum Beispiel einfach wie ein Beizer ist oder so und jetzt erstmal so ein Interview führt, ich glaube, da geht man auch ganz anders um. Aber Politikerin, Politiker, da kann man wieder davon ausgehen, dass grundsätzlich mal die Themen, die besprochen werden, die Aussagen, die gemacht werden, während dem das Handy läuft. Ich meine, sie sagen ja, der weiß noch Sachen vorher und nachher, während dem das Aufnahmegerät läuft, dass das wie grundsätzlich mal ihrer Haltung und Meinung und ihrem Wissensstand entspricht. Und dann hinterdrein hat es ihm halt aber nicht so gepasst, was er mir gesagt hat. Aber ich habe ihm dann auch nochmal die Stellen geschickt und gezeigt und gesagt, schauen Sie, ich habe das auf Band. Man hat ja überhaupt keine Planungssicherheit und es ist ja nicht so, dass man jetzt unbedingt, also klar, schon ich, und das hat ja die SVP auch gewusst, dass ich will sie kritisch anschaue, was sie meinen und denken und mir sagen oder was sie wissen und nicht wissen.
Er ist fleissig und häufig im Einsatz als Journalist, unter anderem für Surprise Strassenmagazin. Darum hören wir den Benni Vonwil schon wieder bei uns. Ich habe gesagt, schon wieder irgendwie liebevoll gemeint gegenüber ihm vor dem Gespräch. Benni, du bist manchmal ein bisschen herpes, du tauchst immer wieder auf und so richtig los wird man dich nicht. Aber ich muss sagen, der Benni hat auch das mal wieder eine sehr, sehr spannende Geschichte gemacht. Für die Surprise-Ausgabe 471. Sie geht um die wählerstärkste Partei in diesem Land, um die SVP. Und innerhalb von der SVP gibt es eben eine Gruppe, die sich AG Sozialpolitik nennt. Und die hat der Benni Vonwil genauer unter die Lupe genommen. Das Ganze ist dann aber gerade im Nachhinein, wo die Geschichten hätten fertig geschrieben werden, teilweise recht mühsam geworden. Aber am besten hört ihr selber. Warum ist es jetzt genau die SVP, die du dir da ausgesucht hast, wo du ja eigentlich in der ganzen Schweiz so ein bisschen anschaust, wie sie Sozialpolitik betreibt? Wie ist die Geschichte zu dir gekommen?
Die Geschichte hat es eigentlich auf eine Art schon gegeben. Die ist schon geschrieben worden, aber immer aus der Perspektive, dass man einfach wie aufzählt, was ist wo passiert in welchem Kanton, was ist... Wie ist die Entwicklung? Also, dass man das einfach so als Analyse in Kontext stellt, ist die Geschichte schon geschrieben worden, sehr gut mal, zum Beispiel von Adrian Ricklin in der WOTS. Aber was mich da interessiert hat, ist quasi, dass es so ein bisschen spiegelt zu lassen von den Leuten, wo die Geschichten quasi schon drüber geschrieben worden sind, oder? Dass man nicht einfach wie das nur aufgliedert, was ja auch stimmt, was man auch kann, wenn man irgendwie, also natürlich ist es wie in einer linken Perspektive, wo der Artikel dort eingenommen hat, wo das aufgliedert, aber das kann man so machen. Und meine Frage ist gewesen, wie sind die Leute wirklich organisiert, oder wenn man das einfach so liest, die Vorstellungen werden überall kopiert, die kommen überall wieder, tut schon bald irgendwann einmal, wenn man so ein nervöser Mensch ist, wie eine Verschwörungstheorie. Und ich habe nicht gedacht, dass es jetzt irgendwie so der grosse Marshallplan gibt von der SVP, aber trotzdem irgendwie wollen so ein bisschen spüren, wie sind die Leute organisiert, wie sind die geplant, vielleicht auch, wie kommen die überhaupt miteinander schlagen, weil das sind ganz andere Kulturen, ganz andere Generationen, also innerhalb von der SVP jetzt. Und dann möglichst viel aber auch offenlegen, weil natürlich, also es gibt nicht nur für die SVP, aber vielleicht vor allem, weil sie bekannt ist für ihre aggressive Kampagnenpolitik, aber alle Politikerinnen und Politiker tun immer gerne einfach ihr Programm durchbringen. Und natürlich schreibt man keine Reportage, um irgendwie einfach das Programm von einer Partei jetzt irgendwie mal gross zu halten, sondern um irgendwie wie mehr das auch kritisch-analytisch zu spiegeln. Jetzt gerade in einem Surprise, oder? Weil das könnte jetzt so heissen.
Es geht ja auch so um soziale Themen. Das sind auch Sachen, wo du auch immer wieder drüber schreibst. Ist mir so in den Sinn gekommen, es geht auch um rechtliche Aspekte und das spielt irgendwie alles auch in die Geschichte wieder ein. Also, wenn ich mir so das vergleiche mit anderen Geschichten, die du schon geschrieben hast, über den Tischtreff vor Anständigen in Biel oder auch jetzt die letzte Geschichte über wieder administrative Versorgung. Eigentlich ist es ja etwas, was bei dir immer wieder Thema ist in deinen Geschichten, Sozialpolitik, und darum hast du dich wahrscheinlich auch politisch irgendwann auseinandergesetzt damit, wer macht dann eigentlich zum Beispiel die Gesetze und so weiter, oder?
Ja, einerseits, wer macht die Gesetze, andererseits natürlich spürt man die bei so Geschichten auch immer wieder, wie die Leute zum Beispiel Angst haben vom Gang auf eine Gemeinde. Und bei der SVP, das ist wie, soweit ich das wie darf sagen, es hat ja da auch Meinungsverschiedenheiten gegeben zwischen, wie ich die SVP wiedergebe und nicht. Aber geht es immer darum, quasi den Gemeindepolitikerinnen und Politiker absolute Macht. Und das macht vielen Leuten, die Sozialhilfe beziehen, die darauf angewiesen sind, die vielleicht nebenbei sogar arbeiten und aufstocken, macht genau das dann Angst, oder? Die Angst vom alltäglichen oder vom nicht ganz täglichen Gang auf die Gemeinde und vor irgendwie, dass man Anzeigen bekommt, weil man etwas nicht richtig abgerechnet hat. Das heisst, ja, es ist wie die Politik, die viele Leute, die irgendeine Form Sozialhilfe beziehen, auf diesen Lasten, wo ihre Leben schwer machen
kann. Du hast ja eben mit verschiedenen SVP-Vertreterinnen und Vertreter geredet. Wie hast du denn da eigentlich angefragt? Hast du gesagt, hallo, ich bin Journalist, ich arbeite unter anderem für Surprise oder auch für die WOTS und ich würde gerne über ihr Lieblingsthema reden, über die Sozialpolitik. Wie bist du da angegangen?
Ja, so ganz anders eigentlich nicht. Also schon recht so. Ich habe schon auch das Wort kritisch, also ich habe gesagt, eine kritische Auseinandersetzung, und ich treffe mich mit verschiedenen Leuten aus der SVP in verschiedenen Kantonen. Und das Wort kritisch habe ich ihnen schon gesagt, aber über das raus habe ich ihnen jetzt nicht irgendwie Angst gemacht oder Vorwürfe oder irgendwie versucht, ihnen ein schlechtes Gewissen einzureden. Ich glaube, das wäre ja auch falsch. Da muss man ja nicht miteinander reden.
Martina Bircher von Aarburg, sie ist ja quasi die Mutter von dem Ansatz Motivation statt Sanktion. Der wird dann auch noch im Detail besprochen, weil er eben auch gern kopiert wird in anderen Regionen. Also eben nicht nur im Aargau, sondern bis in die Ostschweiz und auch die Nordostschweiz. Vielleicht kannst du das kurz erklären. Was bedeutet der Ansatz Motivation statt Sanktion genau?
Also, es steht ja hinter der, ich glaube, ich muss gleich ein bisschen vorher anfangen.
Weil unbedingt.
Die AG Sozialpolitik, die gibt es seit 2013, die gibt es seit 7 Jahren. Das ist eine SVP-Gruppe, eine lose Gruppe, wie sie sagen. Es sind 12 Leute an der Gründungsversammlung gewesen. Und die haben eigentlich dann so 2-3 Jahre später auch einen Katalog gemacht mit Beispielvorstössen, wo man in Kantonen und Gemeinden einreichen kann, um so mehr die Politik zu machen, die die SVP will im sozialen Bereich. Eben, das heisst, wie eigentlich Sozialhilfe als Netz zur grundsätzlichen Existenzsicherung. Es ist weniger das Bild, sondern es ist vielmehr das Bild, es ist einfach wie eine Übergangslösung. Und quasi wie eine zweite Generation wo aus dieser AG rausgekommen ist, ist dann die Motivation statt Sanktion. Und dann hat eigentlich der Druck von der SVP schon mal dazu geführt vorher, dass das KOS, die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe, wo nicht ganz abkürzt, ich heisse etwas anderes, aber ich weiss sie gerade nicht, ich glaube, es ist okay. Das KOS hat schon mal Sozialhilfe gekürzt für junge Leute und grosse Familien, hat schon mal
gesagt, dass man bis zu 30% der Leute wegnehmen, wenn sie zum Beispiel Termine verpassen oder wenn sie als irgendeiner Form als renitent gelten. Ich persönlich habe es auch nicht immer gut mit Gemeindebehörden, von dem her weiss ich nicht genau, wie das, was das da heisst. Das ist ja sehr individuell, oder? Von Gemeinde zu Gemeinde, was als renitent gilt. Und dann hat man eigentlich gedacht, so quasi die Stürmisicher von der SVP haben jetzt, was sie wollen. Man darf die Sozialhilfe, die vorher knapp 1'000 Franken, also weit unter dem Existenzminimum, zum Beispiel für Leute im AHV-Alter war, also der Grundbedarf, der auszahlte, darf man dann jetzt die Gemeinde weiter kürzen, auch wenn sie sogenannte Renitente haben, um bis es noch knapp 700 Franken sind. Und das passt aber der Martina Bircher jetzt aus Aarburg gleich auch nicht, so wie sie so ist, weil sie sagt, dass dann halt die Leute, wie es im Rechtsstaat ist, und sie sagt, das ist in der Rechtsstaat so, Beschwerden einlegen, wenn ihnen so das Geld gekürzt werden und dass das dann halt ein Weile geht und sie in diesem Weile weiterhin die knapp 1'000 Franken auszahlt bekommen, was sie vorher bekommen haben. Und Martina Bircher will nicht mehr, dass es so ist, sondern will, dass die Gemeinde von Anfang an darf sagen, du bist so oder du bist so. Also du bekommst jetzt nur noch knapp 700 Franken oder du bekommst jetzt vielleicht sogar, weil du noch schaffst und eigentlich sowieso mehr verdient hättest, vielleicht, weiss nicht, 1'200 oder noch ein bisschen mehr Franken. Sie hat das sogar, es ist so zufällig, wir sind bei ihr am Küchentisch gesessen, also so eine Wohnküche fast oben, und hat das sogar an so Spielzeugpfannen gezeigt. Ich weiss nicht genau, ich glaube, es ist irgendein Schwamm, aus einem Schwamm, ein Fleisch oder ein Fisch, also so ein Spielzeug essen, was sie dann von Topf zu Topf platziert hat und gesagt hat, ja, wenn du in diesem Monat alles richtig machst und zu jedem Termin kommst, dann kommst du in diesen Topf. Und wenn du es dann im nächsten Monat nochmal machst und im übernächsten nochmal, kommst du vielleicht sogar nochmal einen Topf weiter. Das heisst, die Gemeindebehörden würden wie nach dieser Wunschvorstellung, wo jetzt teilweise politisch könnte Realität werden in den Regionen, alles entscheiden, ob jetzt jemand knapp 700 Franken bekommt oder gleich viel wie heute oder vielleicht sogar mehr. Und das ist halt einfach wie extrem existenziell. 700 Franken heissen 5 Franken pro Tag fürs Essen, glaube ich. Habe ich mal gelesen. Habe ich jetzt nicht, gebe ich zu, habe ich nicht selber ausgerechnet, aber habe ich mal gelesen.
Aber sie hat sich auf jeden Fall vorbereitet auf dich, wenn die jetzt schon so töpflich gestanden sind und sie dir das so anschauen.
Nein, das kann ich wirklich sagen. Es war wirklich so ein bisschen Familienchaos an dem Morgen. Es war auch eine herzliche Stimmung. Sie hat jetzt nicht die Töpfchen vorbereitet, um mir irgendwie eine Show abzuziehen. Ich glaube, das ist wirklich aus der Realität gegriffen. So.
Ah, die sind tatsächlich einfach rumgestanden und sie hat die einfach gerade so spontan
gemacht. Im Gespräch hineingenommen, genau. Okay.
Hey, jetzt müssen wir ein bisschen vorauskumpen. Wir können dann sicher noch mal, ja. Machen sicher noch mal zurück, aber erst im Nachhinein ist es ein bisschen komplizierter geworden. Das heißt eben, ich meine, der Umgang durchaus sehr, sehr nett. Du schreibst in deiner Geschichte, dass es nicht ganz einfach war, teilweise um das, was du aufgenommen hast in den Interviews, dann wirklich auch in Text zu nehmen, weil die einen dann nicht mehr ganz einverstanden waren mit dem, was sie gesagt haben. Also zuerst vielleicht einmal, wie vereinbarst du als Journalist das mit den Leuten, die du zitieren willst? Was passiert da genau, wenn du die Sachen aus den Interviews in deine Reportage nimmst? Wie läuft das genau ab? Du schickst das ihnen ja dann nochmal zum Gegenlesen, oder?
Also grundsätzlich ist es so, oder die Leute haben das Recht drauf, auf ihre direkte Zitate, dass die sie nochmal sehen. Man führt das Interview wird aufgenommen, es ist wie ein möglichst natürliches Gespräch, also ich komme jetzt nicht wie mit einem Fragenkatalog, ich komme mit sehr vielen Notizen, aber ich tue jetzt nicht die Leute bombardieren mit Frage. Und nach dem Gespräch, manchmal auch vorher, das überlasse ich dann jeweils den anderen Leuten auch, weil sie müssen das auch einfordern, tun wir uns darauf einigen, dass sie natürlich die Passagen, wo Zitate von ihnen drin sind, und ich schicke auch indirekte Reden, obwohl man das nicht müsste, dass sie die nochmal lesen dürfen. Und sage ich auch immer, grundsätzlich gilt das gesprochene Wort, aber es gibt natürlich immer Situationen, wo es Missverständnisse kann geben kann, wo ich etwas vielleicht auch falsch verstanden habe, wo sie vielleicht auch einfach ja, wo ich mich wie sogar vielleicht darauf einigen kann, dass man irgendwie etwas anders macht, wenn es jetzt dieser Person aus irgendwelchen Gründen, bei Politikern muss man immer ein bisschen strenger sein, habe ich das Gefühl, als bei normalen Leuten, die sich das auch nicht so gewohnt sind, öffentlich zu reden. Aber also gerade jetzt bei, eben, ich glaube, das ist, wie, sind verschiedene Realitäten, oder? Jemand, der zum Beispiel einfach wie ein Beizer ist oder so und jetzt erstmal so ein Interview führt, ich glaube, da geht man auch ganz anders um. Aber Politikerinnen und Politiker, da kann man wieder davon ausgehen, dass grundsätzlich mal die Themen, die besprochen werden, die Aussagen, die gemacht werden, währenddem das Handy läuft. Ich meine, sie sagen ja, der hat noch Sachen vorher und nachher. Währenddem das Aufnahmegerät läuft, dass das wie grundsätzlich mal ihrer Haltung und Meinung und ihrem Wissensstand entspricht.
Dann, dir kann man sagen, du haltest dich an das, was du aufgenommen hast auf deinem Handy, das hörst du ja nochmal. Du gehst auch, wenn jetzt irgendwie jemand kommt und sagt, das habe ich aber nicht so gesagt, gehst du dir wahrscheinlich nochmal hören, bin ich ganz sicher. Und dann nachher
also stützt du dich auf das. Ich schreibe alles ab, weißt du. Also ja. Bevor es zu diesem Zeitpunkt kommt, und bevor ich überhaupt schreibe, habe ich ein Dokument, wo alle Textstellen, die vielleicht relevant sein könnten, wirklich O-Ton 1:1 drin sind. Jetzt hat es eben die eine Person gegeben in diesem Artikel, der hat sich gar nicht, also der ist sehr, der hat sehr frei gesprochen, kann man jetzt so mal so ein bisschen, fast ein bisschen verschönernd sagen im Interview mit mir. Es ist auch wie noch ein lustiges Gespräch gewesen, weil der quasi einfach wie so keine Bremse gehabt, glaub. Und dann hinterdrin hat es ihm dann halt aber nicht so gepasst, was er mir gesagt hat. Aber ich habe ihm dann auch nochmal die Stellen geschickt und gezeigt und gesagt, schauen Sie, ich habe das auf Band. Das ist wie gesagt worden und wir können über verschiedene Sachen diskutieren. Man kann jetzt nicht einfach so tun, als wäre das komplett nie gesagt worden und nicht passiert. Und jetzt mit der einen Person habe ich mich nicht einigen. Die Person wird jetzt nur noch geschildert, die Begegnung. Mit der Martina Birch habe ich mich sehr gut einigen. Ich glaube, sie hat auch einen Änderungswunsch gehabt, aber einen, wo man sehr viel Verständnis dafür aufbringen kann. Und dann hat es noch den Fall gegeben von jemandem, der sich einfach viel zu spät noch gemulden hat. Da haben wir auch versucht, also das irgendeiner Form noch einzuarbeiten. Es ist jetzt fast ein bisschen wie eine Gegendarstellung, was er noch können sagen.
Das ist ja, also die Leute werden ja dann auch mit Namen genannt in deiner, also wir haben Martina Bircher gehört, jetzt ist zum Beispiel der Ulrich Schlür, ein ehemaliger Nationalrat Kanton Zürich,
der Gründer von dieser Gruppe,
genau.
AG Sozialpolitik.
Er ist lang, ich bin nicht sicher aktuell, er war lange noch Verleger von der Schweizer Zeit, von der SVP-nahen Zeit, ich glaube, wenn es mir recht ist.
Oder? Genau, da ist er immer noch. Ja. Also wir haben uns auch in seinem Büro getroffen.
Und
das heisst, es ist ja auch noch ein Faktor, oder? Es ist nicht nur also klar, man kann sagen, es ist ein älterer Mann, aber gleichzeitig ist es auch ein Mann im Alter von allen verbliebenen amerikanischen Präsidentschaftskandidaten. Aber es ist jemand, der in den Medien arbeitet und Politiker ist. Und er hat mir dann am einen Tag, das war der 20. Februar, hat er mir schriftlich versichert, er werde am 25. zum Autorisieren kommen. Also Autorisieren heisst, um die Zitate nochmal lesen und sagen, er fände das und das nicht gut. Aber ich kann damit leben, aber mit dem kann ich nicht leben, was auch immer. Am 23. hat er dann die Passagen bekommen und mit der Deadline bis am 25. um den Mittag rum. Und am 25. habe ich dann 4 Uhr am Nachmittag nochmal geschrieben und habe gesagt, sehr geehrter Herr Schlür, ich kann Ihnen jetzt nur die letzte Frist geben bis um 6 Uhr und habe dann immer noch nichts gehört. Dann ist es 3 Tage vergangen. Und in diesen 3 Tagen habe ich den Artikel fertig geschrieben. Da hatte es übrigens noch ein paar Fragen gehabt. Da haben sie ins Layout eingepasst, Zwischentitel gesetzt, Fotos ausgewählt, alles wirklich fertig gewesen. Und in 3 Tagen später kommt dann wieder ein Mail von der gleichen Mailadresse, aber unterzeichnet von Ulrich Schlür, seinem Sekretär, dass der Ulrich Schlür erst am Dienstag drauf, erst wird zitieren. Und dann habe ich ihm das nochmal wie dargelegt, was wie der Ablauf war. Und dann hat das der Sekretär eingesehen. Und am Dienstag darauf hat dann gleich wieder Herr Schlür geschrieben, dass er überhaupt nicht zufrieden sei mit dem Text. Es hat mir auch nicht gefallen, dass er indirekt zitiert wird. Das hat noch spannend gefunden. Und hat zwei konkrete Forderungen gestellt, was er noch gesagt hat. Das heisst, aber lang nachdem die Autorisierung auch von seinem Sekretär akzeptiert worden ist. Und jetzt haben wir uns einfach dafür entschieden, die Zürich-Redaktion und ich, dass man wie quasi die zwei Sachen, die er dann noch gesagt hat, nicht mehr irgendwie im Text vorher einnimmt, was ja sehr schwierig gewesen wäre, um das nochmal umorganisieren. Also für mich als Schreibende, aber auch rein von Layout-Fragen und so, sondern dass man es quasi wie einfach am Schluss noch so als Block lässt, ihn das sagen, was seine Botschaft ist.
Aber ja, das klingt nachher eine relativ eine aufwendige Geschichte so im Nachhinein, vor allem, weil man ja, ja auch extra Zeit gibt. Wie häufig kommt das eigentlich vor? Wie häufig kommt es vor, dass die Leute in so eine Zeit verstreichen lassen von, keine Ahnung, von ein paar Tagen oder über eine Woche, wo man kann schauen kann, was man, wenn man zitiert wird und dann sich einfach nicht meldet oder viel spät?
Also, dass man sich gar nicht meldet, das kommt sehr selten vor. Es kommt sehr, sehr häufig vor, dass sich die Leute melden mit dem Hinweis, dass sie länger Zeit brauchen. Aber wenn man halt einfach wirklich keine Reaktion hat, das hat mir jetzt auch noch ein Jurist gesagt, und von jetzt an mache ich das, dass ich nicht nur schreibe letzte Deadline, sondern dass ich so schreibe, nach dieser Deadline nehme ich die Zitat als autorisiert, so, also dass man das noch explizit wirklich auch schriftlich so sagt, weil es gibt ja, man hat ja überhaupt keine Planungssicherheit und es ist ja nicht so, dass man jetzt unbedingt, also klar, schon ich, und das hat ja die SVP-Leute auch gewusst, dass ich will, sie kritisch anschaue, was sie meinen und denken und mir sagen oder was sie wissen und nicht wissen. Aber es ist ja auch nicht so, dass man, dass ich die Leute will zwingen, mir irgendetwas bestimmt zu sagen, sondern dass es einfach wie ein Working Mode auch muss sein für meine Arbeit, dass ich weiss, mit was ich kann arbeiten. Und in dem Sinn ist es wie auch, also man sagt, bei Leuten, die jetzt viel Medienerfahrung haben, sagt man, Tag, Zitierfrist ist die Regel. Und bei Leuten, die weniger Erfahrung haben, sagt man so bis zu 5 Tage. Aber quasi, dass nachdem man es mal akzeptiert hat und 10 Tage, nachdem man den Artikel gekommen ist, dass man dann wieder mit Forderungen kommt, dann könnte man ja gar keinen Journalismus betreiben, oder? Das ist jetzt quasi wie fast nur Glück vom Surprise, dass man das wie noch in irgendeiner Form können reinbringen können. Aber bei jeder Tageszeitung wäre das schon lange 5 Mal abgedruckt worden seither.
Der Grund könnte vielleicht auch sein, dass der Ulrich Schlür ein paar spannende Aussagen gemacht hat. Die liest man ja dann in dem Artikel, finde ich, und auch noch sonst einen Haufen andere Sachen. Jetzt haben wir relativ viel gemacht, aber eigentlich sind wir ja auch der Podcast, der über das Entstehen von so Geschichten redet. Und das ist ja genau das Spannende daran, wie geht man in so Fällen jetzt zum Beispiel mal mit so Interviewpartner um. Vielleicht noch kurz zum Schluss. Man kann ja nicht vorab schon sagen, so muss eine Geschichte aussehen, aber man hat vielleicht gewisse Ziele, gewisse Vorstellungen. Was ist dein Ziel von dieser Geschichte und hast du sie deiner Meinung nach erreicht oder ist es komplett anders rausgekommen?
Ich finde es schwierig, also erstens, dass man irgendwelche Ziele positioniert. Ich wollte die Struktur zeigen, dass es eine Offensive gibt in diesem Thema und ich habe dann schon, wie soll ich sagen, aus meiner Perspektive spannende Sachen gehört. Also zum Beispiel hat der Herr Schlür, gerade der Herr Schlür hat er gesagt, und das ist nichts, was er hinterdrein auch beachtet, also hat er nicht das Problem gehabt mit diesen Teil, dass er davon ausging, dass man einen Beistand mache bei Leuten, die Sozialhilfe beziehen, und dass er davon ausginge, dass alle Sozialhilfefälle auch Fälle sind für die Vormundschaftsbehörden oder fast alle. Er hat nicht alle gesagt, er hat gesagt fast alle. Und das hat mich dann auch live in dem Gespräch mit ihm, dort in dem Moment einfach so in mir drinnen, so ein Stück weit schon ein bisschen schockiert, weil ich weiss, was der Herr Schlür in seinem Leben schon gemacht hat und weiss, was er für ein Weltbild auch vertritt. Aber ja,
du gehst ja davon gedacht, aus, dass er so ein Mann auch ein bisschen besser informiert ist vielleicht. Oder ein bisschen genau, Sachen ein bisschen besser gedacht, kann trennen.
Dass er mehr weiss darüber,
was die Sozialhilfe eigentlich ist, zumindest was sie heute ist, weil er hat eben die Gruppe gegründet vor 7 Jahren und er tut sie bis heute leiten. Und dann haben nicht nur die, die jetzt zitiert sind, sondern auch andere SVPler, die ich mit ihnen geredet habe, die reden sehr respektvoll über ihn. Und ja, ich finde es jetzt im Nachhinein, finde ich es so schon, also hat mich das schon überrascht, dass genau die Person, die das leitet, eigentlich nicht weiss, wie genau da die Realitäten und Verhältnisse sind, rein faktisch. Und das, ja, steht jetzt halt auch im Text.
Über die AG Sozialpolitik, über das, was die Gruppe innerhalb von der SVP so für Ideen hat und umsetzt, über das hat eben der Mann, den wir jetzt gerade mit ihm geredet haben, der Benjamin von Wiel, sich auseinandergesetzt. Und die ganze Geschichte, eben das, was wir jetzt da nur leicht touchiert haben, die liest man dann eben in der nächsten Ausgabe vom Sürpris Strassenmagazin. Benni, dir herzlichen Dank fürs Zeitnehmen und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielleicht, ich weiß es ja nicht. Du sagst, wir sehen uns so häufig oder hören uns so häufig.
Nein, also mich freut es jedes Mal. Wir können ja, auch gerne wieder einmal Tag.
Wir können auch einfach so für uns machen, telefonieren.
Genau. Also nicht öffentlich, sondern einfach so wieder mal so eine halbe Stunde miteinander schwätzen.
Voll.
Ja, wer weiß, vielleicht ja bald wieder. Jetzt gibt's aber Lesestoff für euch, weil die Geschichte mit allen Details zu der Recherche von Benny von Wiel, allen Zitaten, die er gesammelt hat und sich nicht im Nachhinein ausstreichen lassen hat, gibt's am Freitag, am 13. Und nein, es bringt kein Unglück, wenn ihr uns Heft könnt kaufen an diesem Tag oder vielleicht auch an irgendeinem Tag drauf nach dem Freitag, am 13. Geht auch immer noch. Bis bald, wir hören uns.